Hallo und herzlich willkommen zu Ist das noch gesund? Der Podcast der Techniker. Wir sind zurück aus der Sommerpause und wir haben ganz viele neue Themen dabei, die wir in den kommenden Wochen besprechen. Und wir nutzen den Schwung gleich und steigen ein mit einem ganz spannenden und heiklen Thema. Wir sprechen heute über Pornosucht. Wir reden über Paare, die kaum noch Sex miteinander haben, weil sich beide Partner ihre schnelle Befriedigung anderswo holen. Wir sprechen über junge Menschen, die schon lange vor der Pubertät Pornos schauen und ein völlig gestörtes Bild von Sexualität davontragen. Wir reden darüber, was bei Pornosucht im Gehirn genau passiert, wer besonders anfällig ist und wie man wieder herauskommt aus dieser Falle, die im Internet rund um die Uhr auf uns wartet. Darüber unterhalte ich mich mit einer Frau, die seit Jahren in ihrer Praxis beobachtet, wie das Problem um sich greift. Bei mir ist heute Dr. Heike Melzer, Neurologin und Sexualtherapeutin aus München und Autorin des Buches Scharfstellung – Die neue sexuelle Revolution. Ich bin Dr. Jael Adler, Ärztin mit eigener Praxis in Berlin und ihr erreicht mich unter der Mailadresse podcast@tk.de oder über die Facebook- und Instagram-Seiten der Techniker. Und jetzt geht's los. Hallo Frau Dr. Melzer, hallo liebe Heike, danke, dass du da bist.
Ja, hallo Jael.
Bei dem Wort Pornosucht denkt man vielleicht an das Klischee vom verklemmten Jungen, der noch nie eine Freundin hatte und sich lieber mit einer Schachtel Kleenex und seinem Laptop im Kellerzimmer einschließt. Wahrscheinlich ist das jetzt zu kurz gedacht. Was kommen denn da für Klienten in deine Praxis und was haben die für Probleme?
Das kann tatsächlich der Student sein, der über viele Jahre hinweg schon recht einsam in seinem Studentenwohnheimzimmer sich viel Zeit mit vielleicht Paragraphen, aber auch mit Pornografie beschäftigt hat und der dann einfach sagt, Mensch, ich werde nicht mehr fertig, das zweite Staatsexamen steht vor der Tür oder das erste Staatsexamen, ich verschwende viel zu viel Zeit mit Pornografie und habe schon seit 3 Jahren keine Freundin mehr. Und ich muss da jetzt mal den Stecker rausziehen. Wie schaffe ich es? Ich habe es immer wieder versucht und komme immer wieder auf das gleiche Verhalten zurück. Ich schaffe es nicht alleine. Und vielleicht habe ich tatsächlich auch schon Probleme in der Erektion oder so etwas. Ich hatte mal eine Freundin und da hat es nicht gleich geklappt. Und das hat sich wie so ein Rad verschlimmert. Und jetzt sind meine Gedanken schon immer dabei. Und ich habe auch dieses schlechte Gefühl. Ich kann das ja auch nicht erzählen, dass ich so viel Pornos schaue und so weiter. Also das ist schon ein typischer Klient, aber es ist genauso der verheiratete Vater von 3 Kindern. Es sind nicht nur Menschen, die einsam sind, sondern es sind auch Menschen, die eben in Partnerschaften, vielleicht auch nicht in glücklichen Partnerschaften leben oder die sich halt schnell mal stimulieren lassen. Also ich glaube, Pornografie ist mittlerweile ja doch ubiquitär vorhanden und wenn man sich das mal anschaut, die Zahlen in Pornhub oder X-Hamster, die da jährlich rauskommen, fragt man sich, ob die Leute noch irgendwas anderes machen, außer masturbieren und Porno schauen. Das ist unvorstellbar viel und jedes Jahr wird es immer mehr, sodass ich da natürlich schon Bauchschmerzen bekomme, weil das diese Zeit ins Studium oder in irgendwelche Hobbys oder in die eigenen Kinder oder so investiert, wäre natürlich vielleicht ein bisschen sinniger angelegt. Ich sehe Klienten von allen Altersgruppen, allen sozialen Schichten, vielleicht dadurch, dass ich eine privatärztliche Praxis habe, eher die Oberschicht oder eher das private Klientel. Und es ist jetzt nicht so, dass man die Pornosucht irgendjemandem ansehen könnte. Das sind Menschen wie ich und du. Es sind vorwiegend Männer, mehr Männer als Frauen. Und das ist ein sehr buntes Bild, was ich da in meiner Praxis sehe. Und das entwickelt sich ja leider über viele, viele Jahre hinweg. Und ich sehe jetzt die Folgen der letzten Jahre oder auch schon des letzten Jahrzehnts. Diejenigen, die dann über diese vielen, vielen Jahre hinweg dann tatsächlich auch massive Probleme entwickelt haben und dann meine Hilfe aufsuchen.
Und ist das jetzt ein richtiges Krankheitsbild, Pornosucht?
Ja, die WHO hat das im letzten Jahr als zwanghafte sexuelle Störung, den Impulskontrollstörungen zugeordnet. Das war bei der Online-Spielsucht genau auch der Fall. Das ist die erste anerkannte Verhaltenssucht, die Porno- und Sexsucht wird folgen. Das ist aber wichtig, dass man das entsprechend klassifizieren kann, damit man auch eine Therapie einleiten kann und dass man eben auch entsprechende Forschungsgelder dazu bekommen kann. Deswegen ist es sehr wichtig, dass die WHO jetzt in die internationale Klassifikation der Erkrankung ICD-11 diesen Bereich mit aufgenommen hat. Und das ist eine richtige Erkrankung.
Kannst du noch mal den Unterschied zwischen Pornosucht und Sexsucht erklären?
Mhm. Genau. Pornosucht ist im Prinzip der Bereich, wenn es sich nur in Anführungsstrichen um Pornografie handelt. Sexsucht ist dann auch, wenn es in den realen analogen Bereich reingeht, mit starken sexuellen wechselnden Reizen im Casual-Sex-Bereich, im käuflichen Sex-Bereich.
Und was hat man also für Symptome, wenn man jetzt pornosüchtig ist?
Naja, es ist so wie bei anderen Süchten auch. Man beschäftigt sich über den Tag hinweg überproportional viel mit dem Thema, so wie der Esssüchtige sich mit Essen beschäftigt, beschäftigt sich der Pornosüchtige mit Sexualität. So um den Tag herum immer wieder huschen die Gedanken durch. Frauen werden objektifiziert, also eben auch, sagen wir mal, in die Pornobilder mit eingebastelt. Es kommt über die Zeit hinweg zu einer Toleranzentwicklung, Dosissteigerung. Das kennen wir eben so beim, ja, so beim Alkohol, wo man sagt, am Anfang war es eine Weinschorle, dann kam die Flasche Wein und dann kam noch der Schnaps hinzu, so ist das auch in der Pornografie. Am Anfang waren es halt Nacktbilder, dann waren es vielleicht irgendwelche bizarreren Rubriken. Es wurde immer mehr konsumiert, immer länger. Man wollte ja eigentlich gar nicht so lange und schon wieder ist es nachts um zwei geworden. Also diese Toleranzentwicklung, Dosissteigerung, was wir bei anderen Süchten kennen, trifft auch bei der Pornografie zu, bis hin zum Kontrollverlust, dass ich eben nicht mehr steuern kann, ob ich schaue oder wie viel ich schaue, weil ich es schauen muss, weil ich es eben nicht mehr stoppen kann. Und das merkt man dann, wenn man versucht aufzuhören, dann merkt man auf einmal, dass man gar nicht mehr so richtig aufhören kann und dass diese Versuche immer nach 2-3 Tagen wieder scheitern.
Was ist denn, wenn man einem Pornosüchtigen den Computer wegnimmt? Kriegt er dann irgendwelche Entzugserscheinungen?
Ja, diese Dysphorie, also das ist vielleicht nicht den Computer wegnehmen, da müsste man ja auch das Smartphone wegnehmen und alle Möglichkeiten, also ins Internet hineinzukommen, wegnehmen. Aber das merke ich schon bei zum Beispiel Familienvätern, die dann eben im Familienurlaub nicht mehr so ihrer Leidenschaft nachgehen können, dass sie dann dysphorisch werden oder gereizt werden, aggressiv werden und die Familie fragt sich ja, woher kommt denn das?
Also schon dysphorisch, eben, schlecht gelaunt oder was?
Ja, schlecht gelaunt, also missgestimmt, dass man merkt, was ist denn los? Ja, ist dir eine Laus über die Leber gelaufen? Aber es wird ja nicht offen kommuniziert. Und oftmals ist auch so, dass diejenigen, die die Sucht haben, das nicht unbedingt erkennen oder auch nicht zuordnen können. Aber interessant ist ja zum Beispiel die Peakzeiten von Pornografie. Am wenigsten wird am Freitagabend geschaut, am meisten wird am Sonntagabend geschaut. Also das ist dann hat man dieses Wochenende vielleicht mit der Familie, mit dem Partner verbracht hinter sich. Und dann ist aber auch schon so, dass es dann vielleicht nicht so wie beim Alkoholiker, dass man wieder anfängt zu zittern, aber naja, im Zittern ist es ja auch irgendwie, aber dass man dann schon wieder an den Laptop oder ein Smartphone muss, um dann nochmal wieder so in seine eigene gechillte Zeit hineinzumünden.
Jetzt muss ich aber nochmal fragen, sitzen Betroffene dann einfach nur vom Bildschirm oder legen sie dann auch Hand an?
Ja, die meisten legen Hand an. Also wenn man sich die Zeiten anschaut, bei Pornhub zum Beispiel, die haben so weltweite Vergleiche, wie lange der durchschnittliche Verweildauer auf diesen Seiten ist. Und das bringt dann immer so ein bisschen so ein Schmunzeln. Ja, wer ist der Schnellste, wer ist der Längste? Ja, aber die meisten halten die Hände natürlich nicht über dem Tisch, sondern die sind da ganz aktiv dabei. Aber es gibt Kandidaten, die masturbieren halt nicht nur einmal, sondern zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Und ich habe Kandidaten, die schauen bis zu 40 Stunden in der Woche und die sagen, ich vergewaltige mich vor dem Bildschirm immer wieder selber. Und das sind natürlich schon so sehr extreme, dramatische Fälle. Aber man kann sehr viel Zeit mit diesem Hobby in Anführungsstrichen verbringen.
Da muss man ja immer irgendwie auch sich irgendwo separieren und abschließen und einschließen. Sonst kriegen das ja alle mit. So viele Stunden muss man dann irgendwie einen stillen Ort finden. Das ist schwer mit der Familie, oder?
Naja, also ich lebe jetzt in München, ich weiß nicht, in Berlin, wird es wahrscheinlich auch so sein. In den Großstädten sind viele Single-Haushalte. Mhm. Und es ist natürlich so, dass man dank Smartphone, also wenn auf den Toiletten WLAN ist, ich möchte nicht wissen, warum die Toilettenzeiten in letzter Zeit angestiegen sind. Also es hängt nicht mit den Magen-Darm-Erkrankungen zusammen. Ja? Insbesondere, wenn WLAN vorrätig ist. Ja, aber sagen wir mal, so eine kurze Entspannung, auch im Semester, auf der Toilette oder wenn ich Ärger habe mit dem Stress, mit dem Chef. Es lässt sich relativ einfach und schnell und schmerzlos hinter sich bringen. Und dass man konsumiert, wenn der Partner zum Beispiel schon schläft und der andere arbeitet noch in Anführungsstrichen. Also da lassen sich viele Schlupflöcher finden und normalerweise dauert das ja auch nicht Stunden, sondern das ist dann vielleicht nach, weiß ich nicht, 8, 9 Minuten ungefähr. In Deutschland ist der Durchschnitt, ist das Ganze ja auch schon wieder vorbei. Aber es gibt natürlich auch Leute, die so auf dieser Dopaminwelle surfen und die sagen, ich warte noch auf die perfekte Sequenz, auf den perfekten Abschluss. Das reicht noch nicht. Und ich bin schon kurz davor, aber jetzt stoppe ich nochmal. Ja? Dieser Dopaminflash, den man damit bekommen kann. Und da gibt's sehr unterschiedliche Menschen. Manche machen das eher schnell, manche, die genießen das über viele, viele Stunden hinweg. Viele sind Singles, viele sind vielleicht auch in einer Partnerschaft, wo der Partner ja nicht ständig um einen herum ist. Ja, es wird auch eifrig auf der Arbeit konsumiert. Also da gibt es auch höhere Zahlen, wo man sagt, Mensch, bist du verrückt? Ja, schon gar nicht auf dem Laptop von deiner Firma. Aber da sind viele, die nehmen entweder ahnungslos oder wohl wissend doch große Risiken in Kauf. Mhm.
Jetzt höre ich was von Dopamin, das ist ja so dieses Belohnungshormon, es hört sich nach Lust und Spaß an, aber in welchem Moment wird man quasi zum Patient, wann hat man Leidensdruck und was führt letztendlich die Klienten zu dir in die Praxis?
Die Patienten kommen aus 5 Gründen zu mir in der Praxis. Entweder die kriegen Probleme in der Partnerschaft, also der Partner kündigt die Beziehung auf, weil vielleicht zu viel geschaut wird oder weil Versprechen gebrochen werden. Dann gibt es Probleme auf der Arbeit, man ist müde, man kriegt Studium nicht fertig, weil man eben doch zu lange vorm Laptop gesessen hat. Ganz brisant sind natürlich die Themen gesundheitlicher Art, dass man eben erektile Dysfunktion auch schon bei jungen Männern sieht. Gerade im partnerschaftlichen Kontext, zur Pornografie geht alles noch ganz gut, aber sobald eine Partnerin daneben liegt, geht gar nichts mehr. Aber auch Orgasmusverzögerung war ja früher eigentlich eher so eine Stärke. Ja, wer lange konnte, war irgendwie gut, konnte sich für den Pornodreh anmelden, sage ich jetzt mal so. Aber letztendlich ist das ganz schön mühsam, wenn jemand nicht mehr im partnerschaftlichen Kontext fertig wird, weil er sich so auf seine Masturbationstechniken mit ständig wechselnden visuellen, akustischen Reizen und seiner Hand konditioniert hat, dass dann auf einmal nichts mehr geht im Liegen mit einer Vagina, mit einer Partnerin, die sich ganz anders bewegt, ohne die entsprechenden optischen, akustischen, wechselnden Reize, die man so gewohnt ist. Das ist natürlich auch ein ganz brisantes Thema oder eben auch die partnerbezogene Unlust. Das sind diese Gründe auf der gesundheitlichen Ebene, die neu sind. Dann gibt es Bereiche, wo man ja auch zahlen muss, also wenn das Geld aufgebraucht ist, wenn man im Paysex-Bereich unterwegs ist, in irgendwelchen Livecams oder irgendwelchen Telefonsex-Angeboten und so viel verwendet hat. Ich habe Klienten, die verwenden 5-stellige Summen pro Monat, sind natürlich dann auch eher im tatsächlich analogen sexuellen Bereich, eben auch mit käuflichen Angeboten unterwegs, mit Entjungferungen und so weiter. Und wenn dann kein Geld mehr da ist, ist es schwierig. Oder wenn die Polizei ins Haus kommt, meistens morgens um 7 bei uns in München, und dann einfach mal alle Laptops, Smartphones und Server abräumt, weil Missbrauchsmaterial konsumiert wurde. Und da ist man schnell in dem Bereich Missbrauch, ohne dass man es manchmal genau weiß. Und das sind alles oftmals Leute mit Rang und Namen, mittig in Beziehungen stehend, wo dann die Kinnlade gar nicht mehr zugeht, wenn dann auf einmal die Polizei alles liquidiert.
Und wie ist der Unterschied zwischen Männern und Frauen? Du hast ja gesagt, es sind überwiegend Männer, aber wahrscheinlich betrifft das auch mal Frauen. Und wie ist es eigentlich, wenn sich eine Frau ständig dann, statt vielleicht von Pornofilm zu setzen oder einen Clip zu setzen, sich ständig mit ihrem Vibrator verzieht? Ist das was anderes?
Also da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen. Sexuelle Superreize sind für mich Pornografie, Sextoys oder Hightech-Sextoys. Casual-Sex-Partner käuflicher Art oder eben im Casual-Sex-Bereich, also Fuck-Buddies oder Freundschaften plus, wo ich wirklich nicht in Gefühle investiere, sondern wirklich eben auf den sexuellen Kick drauf aus bin. So, und diese Befreiung, die Männer mit der Pornografie erreicht haben, haben Frauen jetzt mit ihren Sextoys erreicht. Ja, also ein Mann ist nicht mehr notwendig, um einen Orgasmus zu kreieren, weil wenn man die Klitoris mit 200 Hertz stimuliert, dann ist so ein untermotorisierter Penis dann irgendwann nicht mehr ausreichend, um dann noch entsprechend ausreichend stimuliert zu werden. Das ist aber ein Bereich und ein Markt, der jetzt erst in den letzten Jahren so richtig boomt. Viel stärkere Reize, die da auf den Markt gekommen sind, wie vorher. Und das wird auch noch die ein oder andere Kollateralschäden hervorrufen, wobei Sextoys viel besser in das Liebesleben mit zu integrieren sind, wie Pornografie. Insbesondere, wenn Partner zum ersten Mal zusammenkommen, wenn man dann aus der Tasche vielleicht so einen kleinen Womanizer oder Co. irgend so ein Vibrator rauszieht, dann kann man das vielleicht liebevoll integrieren für den Abschluss. Aber wenn der Mann das Smartphone aufstellt und die Pornos anschmeißt, dann fühlt sich die Frau irgendwann nicht mehr gemeint. Ja, das kommt schlechter an. Aber klar, mit dem Thema Pornosucht oder Sexsucht, ich würde sagen, 10 von 10 Männern oder 10 Personen sind es 9 Männer und eine Frau. Und bei den Frauen sind es mehr so amoros verstrickte Liebesbeziehungen. Also, dass dann multiple Lover am Start sind und dass man von einem zum anderen geht oder den Überblick verliert. Aber auch Frauen, die sagen, ich bin gar nicht mehr rezeptiv, ich habe das so lange verwendet, ich komme gar nicht mehr mit dem Partner, ich möchte aber wieder mit dem Partner kommen. Und wo man dann auch auf diese Themen mal hinweist, dass es vielleicht ganz gut ist, sich nicht zuzudröhnen mit zu starken Reizen. Das fühlt sich ja am Anfang ganz nett an und autonom an, aber wenn man es dann halt nutzt bei jeder Gelegenheit und sich dann wirklich stark darauf konditioniert, kann es auch zu Kollateralschäden führen.
Mir hat mal ein junger Mann gesagt, er fände das jetzt doof, die ganzen jungen Frauen würden Porno gucken, um sich zu informieren, wie das eigentlich klappt und das alles nur noch nachturnen. Und er würde sich so wünschen, dass sie mehr ihrem Gefühl folgen. Ist das also so, dass diese starken Bilder das Gefühlsleben verändern?
Das ist so. Ich würde sogar sagen, Pornografie klaut ein Stück weit sexuelle Fantasie. Und ich sehe auch, dass sexuelle Vorlieben oder auch bestimmte Dinge, die vielleicht früher, zum Beispiel Analsex war früher eine Praktik, die nicht so stark nachgefragt war, ist aber heute etwas sehr Gängiges geworden. Wenn man sich bei Pornhub anschaut, ist das die Kategorie Nummer 2 bei den Deutschen nach German, wobei ich immer mich frage, was da eigentlich gesprochen wird. Aber man guckt mehr so in der eigenen Kohorte, könnte die Nachbarin sein, ja, und geht da nicht so gerne über Ländergrenzen hinweg.
Na sowas.
Aber ja.
Dabei ist das doch jetzt erstmals dann so gefahrlos möglich, das Fremde zu erkunden.
Ja, das Fremde zu erkunden. Ja, aber die bleiben oftmals. Also auch in Afrika wird Ebony mehr geschaut oder Latino ist in Südamerika gefragt oder die Asien bleiben auch unter sich. Und in Deutschland ist German Nummer 1 die Kategorie und Anal schon seit Jahren Nummer 2. Also es ist eine häufige Praxis, die man in Pornografie sieht. Und ich habe auch junge Menschen, die dann halt einfach sagen, oh, muss ich das im Angebot haben oder muss ich das nachfragen? Natürlich kann man abstrahieren und sagen, ja, das ist ja Pornografie, das ist ja gefaked. Aber es wird immer mehr Material von Amateuren eingespeist. Und natürlich das, was ich ständig mir anschaue, das ist dann irgendwann ein Teil von mir und generiert manchmal auch Probleme. Probleme sind negativ bewertete Ist-Soll-Differenzen. Und wenn ich den Sollwert höher adjustiere, weil ich sage, Mensch, ja, mal ein Dreier und dies und jene, die Praktik und so weiter. Und dann treffe ich auf einen realen Partner und dieser reale Partner ist vielleicht auch verunsichert, weil er sich schon Material angeschaut hat, die in seinem Alter vielleicht noch gar nicht adäquat sind und das auch vielleicht schon seit vielen Jahren. Dann kommt da manchmal nichts Gutes dabei heraus.
So, und ist das denn jetzt in einer Partnerschaft schlimm, wenn jeder für sich selber sorgt? Immerhin bleibt dann die Beziehung intakt, keiner geht fremd. Mhm. Oder ist das problematisch?
Nö, ich glaube, das ist was ganz Normales. Also Masturbation ist was ganz Normales. Und im Kinsey-Report Er hatte schon damals herausgefunden, dass die Leute, die sich selber erkunden, oftmals auch besseren partnerschaftlichen Sex haben. Allerdings war das so im letzten Jahrhundert halt noch nicht mit der Digitalisierung vorangeschritten. Und jetzt ist das mittlerweile die Reize dermaßen stark geworden, dass die Paare eigentlich kaum noch Sex miteinander dann haben oder eben sehr, sagen wir mal, Selbstbefriedigung im Beisein des Partners praktizieren. Der eine mit vielleicht Pornografie oder mit der eigenen Hand und der andere mit dem Womanizer oder mit einem anderen Vibrator oder dass man sagt, ist das die Sexualität, die wir eigentlich wollen oder wie kommen wir zu mehr Genussfähigkeit, wie kommen wir zu mehr Sinnlichkeit, wie können wir uns gesund halten, so ähnlich wie wenn ich mal an die Ernährung denke, ja, da fange ich ja auch an und sage, Mensch, ist lecker, Süßigkeiten zu essen, aber wenn ich nur Süßigkeiten esse, werde ich irgendwann nicht mehr attraktiv für meinen Partner und für mich selbst vielleicht auch nicht mehr. Und dann überlege ich mir mal, ob Sport oder Obst und Gemüse vielleicht eine Alternative wäre. Und so kann man sich auch in der Partnerschaft oder sollte man sich in der Partnerschaft auch rezeptiv und genussfähig für natürliche Reize halten. Das ist vor allen Dingen entscheidend, wenn man dann tatsächlich einen Partner am Start hat, mit dem man Kinder bekommen möchte. Dann hat man nämlich 20 Jahre vor, die man mit dem Partner verbringen möchte. Und ich denke mir mal, in so einer Phase zwischen 20 und 30 kann man das ein oder andere ausprobieren. Und ich erlaube mir auch nicht zu sagen, was ist gute Sexualität, was ist schlechte Sexualität. Jeder darf seine Sexualität ausüben, die er möchte. Und ich glaube auch, Masturbation ist was vollständig Normales, aber wie immer im Leben, es kommt auf die Dosis an.
Und ist denn pornografische Literatur dann vielleicht die bessere Version des Pornokonsums oder ist die vielleicht sogar heilsam?
Also ich würde so sagen, je mehr Fantasie mit am Start ist, umso besser. Das kann Text sein, das kann Audio sein. Ja, auch beim Audiobereich kann ich mir noch was vorstellen. Da wird die Visualität halt nicht schon vorweggenommen. So und deswegen, aber das ist die Zielgruppe ist, glaube ich, mehr Frauen, einfach weil die sehr gerne in ihrer Vorstellung leben, während Männer mehr das explizite Material haben. Ich glaube, das ist evolutionär bedingt, dass die mehr Affinität haben, dann auch tatsächlich reale Pornografie, audiovisuelle starke Reize sich anzuschauen, währenddessen Frauen sagen, das stößt mich auch teilweise ab, auch wenn es mich erregt. Ich habe dann lieber den Liebesroman und setze mich selber dann in die Rolle der Protagonistin und erlebe das dann in meiner eigenen Fantasie und schmücke mir dann da was zu aus. Aber ich würde immer sagen, je mehr man tatsächlich selber hinzufügen kann, umso besser.
Wie ist denn das mit dem Körperbild? Verändert sich das auch? Also ist plötzlich eine normale Frau mit wackelnden Partien und Dellen nicht mehr so attraktiv wie so eine vielleicht Silikon- und vielfach operierte Porno-Star-Partnerin?
Na, das kommt halt darauf an, wie man sich selber konditioniert. Und ich sehe auch eine Zunahme von Fetischen und auch von Körperbildveränderungen. Zum Beispiel die Nachfrage nach der Korrektur von den kleinen Schamlippen, die ja oftmals etwas herauslucken, weil die etwas größer sind als die großen Schamlippen. Das ist vom Schönheitsideal jetzt mittlerweile so, dass viele Frauen sagen, nee, das finde ich nicht so schön und da habe ich auch nicht so ein Selbstwertgefühl. Also die Design-Vagina, das Anal-Bleaching oder die Verkleinerung der Schamlippen, für mich vollständiger Schwachsinn, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich würde mich da überhaupt nicht beeinflussen lassen. Aber gerade Menschen, die unsicher sind, lassen sich da beeinflussen und die sagen, okay, dann ist mein Problem, was eigentlich innen drinnen liegt und wo man ganz anders ansetzen müsste, dann ist es gelöst mit größeren Brüsten. Mit Silikonbrüsten kann man nicht besser stillen. Und die werden auch nicht sensitiver, wenn man dann um den Warzenvorhof mal rumschneidet, da werden nämlich Nerven durchtrennt. Und auch bei den Schamlippen werden Nerven durchtrennt und da entstehen Narbengewebe. Und ich halte das für gar nicht gut, sondern ich finde, man sollte eher mit dem Material arbeiten, was man vorrätig hat, vorfindet und mit Selbstbewusstsein durch die Gegend laufen.
Jetzt muss ich dich mal als Neurologin fragen, aber zugleich auch als Psychotherapeutin. Ist das jetzt Pornosucht etwas, was man auf psychotherapeutischer Ebene löst und regelt und sind da auch die Ursachen zu suchen, also in der Geschichte, in der Kindheit? Oder ist es eher was, was im Gehirn passiert, sowas mit Botenstoffen? Du hast ja vorhin auch schon mal was von Dopamin erwähnt. Ist es also eher sowas Neurochemisches?
Sowohl als auch. Die Süchte sind da ganz ähnlich unterwegs. Unser Belohnungssystem ist da der Schlüssel. Und wichtig ist, dass man das versteht, was da passiert. Deswegen würde ich das ganz kurz erklären. Und dann kann man nochmal auf den Bereich Psychotherapie oder Heilung eingehen. Das, was passiert ist, alles, was unser eigenes Überleben oder das unserer Gene fördert, das wird belohnt. Ganz voran Sexualität, aber kurz gefolgt dann auch von Essen und nur noch getoppt von bestimmten Substanzen, Kokain oder Heroin oder so etwas, was so ein ganzes Feuerwerk im Belohnungssystem macht. So. Und all das, was einen starken Belohnungsreiz macht, die Währung ist Dopamin, das ist ein Botenstoff in diesem Belohnungssystem und das sitzt in den alten Hirnstrukturen, nicht in den neuen Hirnstrukturen, die dann im Laufe der Evolution hinzugekommen sind und was uns unterscheidet vom Affen. Ne? Wir haben dreimal so viel Großhirn wie so ein Affe am Start und deswegen können wir uns auch besser kontrollieren, deswegen kopulieren wir auch nicht in der Fußgängerpassage, sondern können das entsprechend kontrollieren. So am Anfang ist das wie so ein Ticket ins Schlaraffenland. Das fühlt sich super an. Wir können diese Botenstoffe beliebig häufig stimulieren, nämlich über das Zuschalten von Pornografie, über Masturbation, über Orgasmen. So, und mit der Zeit sagt das Gehirn hier oben, ist ein bisschen zu viel los. Wir regulieren mal runter. Weniger Dopaminrezeptoren, das ist dann schon eine nicht mehr so schöne Phase, nämlich die Desensibilisierungsphase mit Toleranzentwicklung und Dosissteigerung. Das heißt, um den gleichen Spaß zu haben, muss ich länger gucken, härteres Material gucken oder Risiken eingeben. So, und als Spätfolge kommt dann der Kontrollverlust. Hypofrontalismus, sogar nachweisbar, mit weniger Gehirnsubstanz in den Steuerungszentren des Frontalhirns, also hinter unserer Denkerstirn. So, das sind diese Stadien und dann ist das Steuerrad übergeben und dann sind wir in der Phase des Hijackings. Ja, dann sind die Entführer an Bord und dann haben wir das Steuer nicht mehr in der Hand. So, das ist erstmal neurophysiologisch interessant. Deswegen gibt es auch diese Reboot, ja, kann man sagen, Reboot-Gruppe, die sich im Netz findet, die einfach sagt, wir wollen jetzt wieder ins normale Dopamin hineinkommen. Wir hören jetzt einfach mal mit diesen Superreizen auf, 90 Tage lang. Wir masturbieren nicht mehr, wir gucken keine Pornos mehr an, wir gehen nicht mehr zu Casual-Sex-Partnern. Und um das erstmal wieder zu normalisieren. Und das wirkt auch ganz gut, also mal sowas auszulassen. Das ist so ein bisschen wie Fasten in der Sexualität. Wir wissen auch, dass es uns bei der Ernährung gut tut, das Fasten, dann kann sich das wieder normalisieren. Es gibt aber, wenn ich das über Jahre hinweg mache, da gibt es so Straßen, die sich bilden über Transkriptionsfaktoren. Die bilden nämlich das Gehirn um und bauen langsam Pfade und dann immer größere Bundesstraßen und dann irgendwann Autobahnen aus. Und diese sind nicht immer reversibel. Deswegen sagt man auch bei der Sucht, es gibt trockene Süchtige. Ja, wenn man wirklich extrem lange unterwegs ist und stark betroffen ist, dann gibt es irreversible Sachen. Die kriegt man dann nicht wieder zurückgedreht. Deswegen sollte man bei Zeiten überlegen, wie viel man von diesen guten Belohnungsreizen, ja, ich würde sagen, Pornografie ist ein Genussmittel, so ähnlich wie Schokolade ist auch ein Genussmittel. Aber man muss sich immer überlegen, wie viel von diesem Genussmittel brauche ich? So, jetzt, das ist die neurophysiologische Seite. Jetzt hast du auch angesprochen, sind die immer alle gestört? Haben die irgendwie eine schlechte Kindheit oder so etwas?
Nein, nur neurotisch. Ich wollte nicht nach gestört, das wäre jetzt, würde ich mir nicht anmaßen. Mhm. Aber tatsächlich, ich wollte gerne wissen, ob man da psychologische Ursachen in der Kindheit oder in der Entwicklung finden könnte.
Ja, also es gibt die sogenannte Safe-Regel. Die erkläre ich kurz mal. S steht für Secret, keiner darf es wissen. A steht für Abusive, im Sinne von ich konsumiere Missbrauchsmaterial oder missbrauche mich selbst, kann ich mir stoppen. F steht für Feeling. Und zwar, das ist das Entscheidende. Der Süchtige geht von schlechten Gefühlen weg. Der konsumiert, um etwas zu vergessen oder Gefühle, die nicht komfortabel sind, zu verdrängen. Der Alkoholiker trinkt, um zu vergessen. Genauso ist das auch bei der Pornosucht. Wenn ich Probleme habe mit den Eltern oder mit der Schule oder mich immer benachteiligt fühle oder ungerecht bestraft wurde oder eine Schuld begangen habe oder das Gefühl habe, schuld zu sein, ob das jetzt tatsächlich so ist oder nicht, sei dahingestellt. Aber diese schlechten Gefühle sind da und ich nehme dann dieses Genussmittel und betäube mich damit und schieße mich im Prinzip auch ein Stück weit ab. Das macht den Unterschied. Der Gourmet, der geht zu guten Gefühlen hin. Der Süchtige geht von schlechten Gefühlen weg. Und da muss man hingucken, um an die Ursache ranzukommen, weil sonst arbeitet man immer nur an der Oberfläche, auf einer verhaltenstherapeutischen Ebene. Das ist so ein bisschen wie, wenn man ein Tier immer gegen den Strich kämmt. Ja, das ist sehr anstrengend. Deswegen muss man an diese Ursachen heran und die hängen oftmals mit Schuld, Schutz, Wut, Strafe, Scham, mit solchen Sachen zusammen, die aber nicht so auf dem Tisch liegen, sondern das ist dann wieder ein Bereich, da muss der Psychotherapeut dran und sagen, woran liegt es denn? Und die Lösung oder die, sagen wir mal, den Dreher dann tatsächlich im System schaffen, dass man eben nicht mehr abhängig ist von einer Mutter oder einem Vater, die irgendetwas machen, sondern dass man diese innere Kindheilung, sag ich mal, selber vonstatten bekommt, damit man befähigt wird, dann tatsächlich auch ein freies und leichtes und ein Leben in der inneren Mitte zu führen, ohne dass man es nötig hat, diese Suchtmittel tatsächlich auch zu nehmen. Und E steht für empty. Das ist ohne Beziehungs-, also ohne Emotionalität. Und das ist in der Pornografie ja so, das ist ja ein No-Name-Mensch, der da einem gegenüber, was auch immer, macht. Also man geht dann nicht in eine emotionale Liebesbeziehung zu dem, sondern man konsumiert die triebhafte Seite der Sexualität abgekoppelt von Emotionen.
Triebhafte Seite der Sexualität. Viele würden jetzt sagen, ach, das ist genau das, was ich mir eigentlich mal wünschen würde, dass wir immer nicht so, ne, so, so einen bewussten Sex haben. Wie findet man denn da die Balance? Wie berätst du da deine Klienten?
Naja, zu mir kommen die Patienten, die Probleme haben. Und ich habe überhaupt nichts gegen Menschen, die ihre Sexualität lustig, bunt und munter ausleben, auch in unkonventioneller Weise, solange die keine Probleme damit bekommen, ist das doch alles wunderbar, denn es ist gleich Sollwert. Ja, da gibt es ja viele verschiedene Lebensformen und ich glaube auch, man muss immer gucken in der Biografie, also zwischen 16 und 30 ist ja vielleicht auch die Phase des Experimentierens und Ausprobierens und Hörner abstoßens und dann kommt irgendwann die Phase, wo man sagt, jetzt möchte ich aber auch mal sesshaft werden und immer noch ein One-Night-Stand und noch 10 Stunden Pornografie bringt mich jetzt irgendwie auch persönlich gar nicht mehr so weiter. Ich möchte jetzt eigentlich mal in eine Beziehung investieren. Ich möchte vielleicht auch Kinder bekommen. Ich möchte mal auf was Langfristiges aufbauen. So, und dann ist es halt manchmal schwierig, diesen Ausschalter wieder zu finden. Da hat man sich so eingetindert und Pornos liefen halt schon immer in allen möglichen Situationen über externe, interne Trigger. Dann ist es manchmal nicht mehr so ganz partnerkompatibel. Und dann gibt es die Phase, wenn die Kinderaufzucht vollbracht ist, da ist man wieder experimenteller unterwegs. Da wird man vielleicht sagen, was geht noch? Wie viele Jahre habe ich noch? Wie viele sind gut? Wo mein Körper auch gut ist. Und ich finde, so wie die Jahreszeit, so hat auch im Leben, hat das Leben verschiedene Zeiten, wo mal die triebhafte Seite mehr in den Vordergrund ist, aber wo dann auch vielleicht die Bindungsseite, die Liebe mehr in den Vordergrund kommt. Und ich würde sagen, tendenziell, obwohl man das nicht so gut pauschalisieren kann, kann man sagen, die Frauen suchen mehr nach Bindung, während die Männer immer schon mehr nach sexueller Verfügbarkeit gesucht haben und auch immer noch suchen.
Kommen denn dann auch Paare zu dir in die Praxis?
Ja, natürlich kommen auch Paare zu mir in die Praxis. Also es ist ungefähr, ich würde sagen, 2/3 Einzelklienten und 1/3 Paare habe ich bei mir in meiner Praxis.
Ah, und was geht dann so in der Partnerschaft schief?
Na, die Paare kommen ja nicht nur wegen Pornosucht oder Sexsucht zu mir. Ich integriere auch die Partner, wenn das tatsächlich die Diagnose ist, da muss man mit sehr viel Fingerspitzengefühl den Partner wieder langsam mitnehmen in die Reise. Da kann man nicht nur mit einem alleine sprechen, sondern oftmals ist es auch wichtig, dass man den Partner, der dann oftmals schon einen extrem langen und schmerzhaften Leidensweg hinter sich hat, auch mit auffängt. Aber warum kommen Paare zu mir? Ganz unterschiedliche Sachen. Lustlosigkeit ist ein häufiges Thema. Unterschiedliche Vorstellungen über die Erziehung oder Loyalitätskonflikte bezüglich der Eltern oder einfach zu viel Stress über zwei Berufe, verschiedene Kinder, verschiedene Familien, Wohnsitze, unterschiedliche Vorstellungen, wie das Leben aussieht, also Kommunikation, Streitverhalten. Also es gibt eine Never-Ending-Liste von unterschiedlichen Themen, mit denen Paare kommen, aber zunehmend natürlich auch mit dem Thema Treue. Und auch diese Kollateralschäden mit diesen vielen starken Reizen und diesem Übermaß an Möglichkeiten, die wir haben, auch Beziehungen zu gestalten. Das ist schon sehr, sehr schwierig, einen Partner zu finden, mit dem man Klartext spricht und sich auch abgrenzt zu dem, was da draußen ist, damit man so ein Wir erst wird und dass man dann auch tatsächlich achtsam wird und in die Tiefe geht, weil der nächste Partner ist im Zweifelsfall ja schon wieder ein Wisch entfernt und steht an der nächsten Ecke parat.
Und wie therapierst du dann?
Der kluge Paartherapeut will immer weniger als die Klienten und ich muss mir einen Arbeitsauftrag einholen. Ja, ich muss schauen, wo ist das Problem? Und da muss ich gucken, ob ich in meinem Werkzeugkasten die entsprechenden Werkzeuge habe, um das Problem zu lösen. Und zwar so schnell wie möglich und mit so wenig Aufwand wie möglich versuche ich, die Leute wieder in ihre Ressourcen zu bringen und ihnen Handwerkzeuge in die Hand zu legen, dass die ihre eigenen Themen fixen können. Ganz wichtig, erstmal diesen Bereich Psychoedukation, also die Leute zu befähigen, das zu sehen, was es zu sehen gibt. Und in der Sucht sind die Leute meistens blind. Das heißt, sie haben irgendwie, die können den Blick nicht auf die eigene Thematik lenken und das liegt ja auch nahe, dass man sagt, Mensch, das ist ja irgendwie ein Spielverderber, jetzt willst du uns auch noch Pornografie verbieten oder so. Die zu mir kommen, sind meistens schon einen Schritt weiter oder eben über irgend so eines von diesen fünf Problemen, die ich vorhin geschildert habe, dazu einfach gerade, die sind einfach an die Wand gefahren und sind gerade aufgewacht und sagen, ups, das hat ja wirklich Kollateralschäden hervorgerufen. So, dann muss man an diese Ursachen rankommen. Ich mache so etwas hypnotherapeutisch, weil das einfach viel schneller geht und viel effizienter ist, als wenn man da 300 Stunden Psychoanalyse macht, sag ich mal so. Ich schätze die Arbeit von Psychoanalytikern sehr. Ich arbeite visuell und auch mit metaphorischen Anteilen, sodass man viel schneller an die Gefühlsebene rankommt. Und das ist auch die Ebene da, wo die Musik spielt, wo das Belohnungssystem sitzt. Und diese Erkenntnis, woher das kommt, womit diese schlechten Gefühle aus der Vergangenheit zu tun haben und wie man das heilen kann.
Fühlen die sich so, also ist man da gehemmt als Patient oder wie nimmst du die Scham?
Die Leute kommen extremst schnell mit mir ins Gespräch, weil ich sehr direkt bin und sehr offen bin und nicht wertend bin. Und die haben sich vorher informiert auf meiner Webseite und da kriegt man ungefähr mit, wie ich funktioniere. Und das heißt, da gibt es eine Vorauswahl von Klienten. Aber die Klienten, die tatsächlich zu mir kommen, kommen extrem schnell auf den Punkt und sind manchmal dann überrascht nach 50 Minuten, wenn die rausgehen, wie viel sie tatsächlich erzählt haben. Die kommen oftmals mit Herzklopfen oder sind aufgeregt. Und das Erste, was ich mache, ist, die aufzurechten. Ja, also erstmal wieder, ich sage, Mensch, wie kommen sie denn daher? Setzen sich erstmal gerade wieder hin, Kopf, Kinnlade nach oben. Sie haben immerhin schon es erkannt, dass es Probleme gibt. Da gibt es viele in ihrem Umkreis, die das noch gar nicht erkannt haben. Ja, sind schon einen Schritt weiter oder so. Also ich versuche die Leute aufzubauen, versuche die Leute schnell zu befähigen und auch schnell ins Arbeiten zu kommen. Und ich weiß, da ist es eine hohe Scham, die man dann mitbringt. Aber wenn man merkt, der Gegenüber ist ganz relaxed und den haut überhaupt nicht aus dem Sessel raus. Ja, ist also kaum Geschichten, die mich jetzt noch irgendwie schocken können. Dann wird man auch irgendwann relaxed und merkt, das ist eine ganz normale Arbeitsatmosphäre und das ist eine konstruktive Arbeitsatmosphäre und das ist ganz wichtig, damit sich Veränderung auch tatsächlich einstellen kann.
Und wie bist du als Ärztin jetzt in diese Branche, in diese Richtung gekommen? Also wieso hast du dich für diese Patienten entschieden?
Ja, ich bin letztendlich ein bisschen Chamäleon. Ich habe Medizin studiert Und habe schon viel so im Bereich Public Health, das habe ich auch noch studiert und Qualitätsmanagement gemacht und war dann auf einer Habilstelle in der Universitätsklinik in Leipzig in der Psychiatrie und habe dann das Feld verlassen und bin in die Unternehmensberatung gegangen, weil ich mal irgendwann auch mal durch die Gegend fliegen wollte mit einem Laptop und diese Beratungswelt kennenlernen wollte. Und da war ich dann doch 8 Jahre lang bei Accenture. Das ist eine große Unternehmensberatung, da war ich dann der Exot als Arzt und habe mich dann, als ich Kinder bekommen habe, niedergelassen und habe die Homebase gemacht bei uns und habe meinen Mann durch die Welt fliegen lassen und habe immer gesagt, wenn ich Kinder bekomme, mache ich Psychotherapie. So, dann habe ich, und ich habe schon frühzeitig mit Psychotherapie angefangen, ich habe mit der Tiefenpsychologie angefangen und hatte dann in der Uniklinik Verhaltenstherapie, Gesprächstherapie hinzubekommen. Und als ich mich dann niedergelassen habe vor knapp 20 Jahren habe ich dann noch systemische Therapie, hypnosystemische Therapie gemacht und fand das viel, viel spannender als die ganzen Tiefenpsychologie im Vorfeld oder auch Verhaltenstherapie. Das mache ich schon noch, aber sagen wir mal, das hat dann so mein Interesse geweckt und da war auch eines der Bereiche Paar- und Sexualtherapie. So, das hat mir am meisten Spaß gemacht und das, was einem am meisten Spaß macht, da kommen dann auch die entsprechenden Klienten und das spricht sich rum und das man bekommt immer die Patienten, die man verdient, ja, und dann wurde das immer spezifischer.
Vielleicht könnten wir noch ganz kurz darüber sprechen, wenn die Kinder mit 11 Jahren oder was, oder auch manchmal schon jünger, ihr erstes Smartphone haben, dann haben sie ja Zugang rund um die Uhr auch zu pornografischen Inhalten. Ist das gut und wie kann man damit als Eltern umgehen?
Das ist nicht gut. Das ist genauso schlecht, wie wenn ich dem Kind sage, Mensch, du wirst doch eh mal Bier trinken, fängst mal mit 11 Jahren schon an. Da stellen wir dir ja schon mal einen kleinen Shoppen hin und dann steigern wir das so langsam, dass du schon mal so dich da so in den Alkoholikern auskennst. Wir können nicht verhindern, dass Kinder Alkohol trinken. Das machen die in der Regel mit 14, 15, 16 fängt es ja vielleicht normal an, dass man auch in der Peergruppe Alkohol trinkt und da guckt man sich auch Pornos an. Aber man muss sie auf die Gefahren hinweisen. Aber das ist auch ein Thema in der Schule. Unsere Tochter, die ist jetzt 10, die kommt jetzt aufs Gymnasium. Im Herbst und auch dort war ich mit dem Rektor schon unterwegs. Auch dort gibt es die Polizei, die entsprechende Arbeit macht und es gibt im Bereich der Psychotherapie eben auch viel Wissen, was man an die Lehrer oder an die Eltern vermitteln kann, damit die sehend werden.
Und noch ein anderes heikles Thema, das Frauenbild in der Pornografie. Ja, es gibt ja feministische Pornos oder Pornos von Frauen für Frauen, aber so insgesamt, wie beurteilst du das?
Ja, kritisch. Ich finde aber auch das Männerbild nicht so gerade so prickelnd. Also ich würde meine beiden Kinder nicht als Pornodarsteller sehen wollen. Also ich finde das ganze Berufsbild nicht sehr prickelnd. Und ich sehe natürlich Gewalt oder ich sehe natürlich diese allseitige Lust der Penetration in allen Varianten und auch Techniken, Atemkontrolle oder sowas, die wirklich auch gefährlich sind. Die mir schon Sorgen machen.
Da gibt es jetzt so einen Film 365 auf Netflix, einer polnischen Regisseurin, der alle ganz toll, also alle erreicht, alle finden ihn ganz toll. Der ist sehr gewaltsam irgendwie und der ist sehr das alte Klischee. Aber es wird gerne von Frauen geguckt. Also wie kann man sich das erklären, dass Frauen gerne dominiert werden, zumindest in der Pornografie? Oder also was macht das denn auch mit der Gesellschaft? Dreht das nicht alte Muster ein?
Also Facebook kennt, glaube ich, 60 Geschlechter oder ein bisschen mehr mittlerweile. Also ich würde mich selber als männliche Frau beschreiben. Es gibt auch weibliche Männer. Ich würde da nicht so klischeemäßig denken. Und wenn ich mir ein Porno anschaue, identifiziere ich mich nicht immer nur mit der Person des gleichen Geschlechtes, sondern ich kann Zuschauer sein, ich kann in die Rolle der Männer hineinschlüpfen, ich kann Fantasien ausleben in der Pornografie, die ich mir gar nicht trauen würde, im realen Leben das, was ich gar nicht machen möchte, aber was ich eben stellvertretend in der Pornografie abarbeiten kann. Also da gibt es, glaube ich, ganz, ganz viele unterschiedliche Zugangswege zur Pornografie. Da kann man nicht so eins zu eins sagen, die Frau, die sich das anschaut, wir sind doch alle so irgendwie selbstbewusste Frauen, wie können wir denn das uns anschauen? sondern das ist ein Fluidum, dass, dass mehr Gewalt tatsächlich über Pornografie entstehen kann. Das würde ich vermuten. Ich werde immer wieder gefragt, wenn irgendwelche gewaltigen Vorfälle sind, kommt das über die Pornografie, reizt es dazu Männer auch an, also dazu feuert es die Männer an, Frauen zu vergewaltigen oder so gewaltsame Praktiken auch tatsächlich zu realisieren. Das ist nicht einfach zu beantworten. Es kann ein Stellvertreter sein, dass ich bestimmte aggressive Fantasien praktisch in der Pornografie, in der Stellvertreterfunktion quasi erlebe. Oder es kann natürlich auch diese Fantasien einheizen und dann, dass ich tatsächlich auch bestimmte Dinge mit mir machen lasse oder mache mit jemandem, die halt eine Grenze überschreiten. Aber generell, sagen wir mal so, dieses Grenzen austesten, das ist ja erstmal auch was Fantastisches, dass man einfach auch bestimmte Dinge mal erleben kann, die man so in dem normalen Alltag unter diesen normalen Regeln halt nicht erleben kann. Und das insofern die Praktiken sicher sind, dass da also jemand nicht auch wirklich gesundheitlich geschädigt ist und insofern da Leute freiwillig am Start sind, habe ich da erstmal nichts dagegen. Und man kann sich auch anschauen, was man anschauen möchte. Also natürlich kann man Missbrauchsmaterial, da ist eine Grenze überschritten. Das ist ja auch etwas, was dann entsprechend bestraft wird. Aber die Fantasie ist erstmal frei und das, was ich an Fantasien habe, ist nicht immer so, dass ich das im Leben auch tatsächlich umsetzen möchte. Also so zentrale Kernfantasien sind ja oftmals ganz abgefahren und auch wohlgehütete Geheimnisse, die erstmal nichts damit zu tun hat, dass ich jetzt vielleicht tatsächlich pädophil bin, weil ich Fantasien habe, wenn eine ganz junge mit einem ganz alten irgendwas macht oder dass ich jetzt irgendwo schwere Traumata aus der Kindheit habe, nur weil ich im BDSM-Bereich mir bestimmte Sachen anschaue.
Die Rapperin Cardi B aus den USA hat aktuell ein wahnsinnig erfolgreiches Video namens WAP, das heißt Wet as Pussy. Und das wird gefeiert als Statement einer starken Frau. Mhm. Ich bin da vielleicht jetzt spießig, aber ich habe da seltsame Gefühle, wenn ich mir das Video angucke. Ich sehe da vor allem tanzende Sexpuppen. Pornografische Frauen, die darüber rappen, dass ihre Genitalien extrem feucht sind und nun bitte von potenten Männern benutzt werden sollen, die im Austausch ihre Studiengebühren bezahlen. Und das Ganze ist eingerahmt von den Textzeilen, übersetzt, hier sind ein paar Huren im Haus. Wie ist das denn für unsere Jungs und Mädchen, wenn die mit solchen Rollenbildern aufwachsen? Was passiert da?
Naja, gar nichts. Das ist ein Kunstprodukt. Und Sex sells, das hat sie auch schon verstanden. Und das werden ja sexuelle Superreize eingesetzt. Ich habe mir das Video auch angeschaut. Und das haben, glaube ich, viele, viele Millionen auch getan. Sind besonders große Brüste, die Augen sind geschminkt, da wird mit dem Arsch gewackelt, da werden ja auch so Metaphorik mit Tieren und dann immer wieder, sagen wir mal, diese sehr, sehr, sehr provokanten Texte mit eingeschleust und das auch noch mit, sagen wir mal, mit so einem gewissen Selbstwert oder Selbstbewusstsein präsentiert. Wobei ich sagen muss, das ist wieder nochmal eine Steigerung eines Superreizes, ja, also noch pornografischer, noch provokanter, auch von den Texten her. Ja, das ist dann wieder so ein Video, was eben auch in der Presse, so wie auch hier in diesem Podcast diskutiert wird, wo man sagt, wie ist das denn? Das ist ja besonders geil, das muss ich auch mir anschauen, ja, und das verkauft dann eben entsprechend auch die Musik, die ja nicht besonders ist, muss ich sagen, aber ja, aber die Rapper bedienen sich ja immer schon entsprechenden Attributen, also der Objektifizierung von Frauen, die dann halt allseits bereit und besteigbar sind. Und diesem Ganzen, der versucht die denn den Spieß umzudrehen und sagen, ich mache das auch noch freiwillig und selbstbewusst. Aber letztendlich hält sie die Tüte auf, wenn das Geld reinfällt.
Jetzt nochmal vielleicht eine Aussicht. Was können wir als Gesellschaft tun, damit wir an diesen ganzen neuen Befriedigungstechniken und Möglichkeiten nicht kaputt gehen?
Ja, das erste ist, in Qualität zu investieren, mit dem Partner genau sprechen, was unter Treue zu verstehen ist. Das ist ein sehr, sehr schwer verständlicher Begriff, gerade in diesem Bereich, wo wir uns autonom massiv stark stimulieren können. Aber eben auch immer mal wieder in die Reduktion zu gehen, in so eine Art Fasten zu gehen, mal auszuschalten, all das, was so schön daherkommt und mal wieder so ein bisschen in die Achtsamkeit zu geben oder eben auch wieder mal ins analoge Leben zu investieren, in Freundschaften, in das Studium, in den Beruf, in Hobbys, in frisch zubereitete Kost vom Markt, sich da Gedanken zu machen, einfach aus den digitalen Welten wieder ins reale Leben, in die Analogie hineinzugehen. Und ich finde immer ganz schön, der Max Frisch hat so einen Begriff oder so ein Statement gemacht, dabei sein ist nicht erleben. Ich würde immer versuchen, Leute zu befähigen, wieder ins Erleben zu kommen. Genauso wie ich versuche, Leute, die vor der Sportschau sitzen, dazu zu bewegen, sich tatsächlich auch wieder mal ein Sportzeug anzuziehen und joggen zu gehen oder schwimmen zu gehen oder aufs Fahrrad sich zu setzen, würde ich sagen, Leute, das ist alles Theorie und es ist sehr schön, dass ihr das alles mit euch veranstalten könnt, aber geht ins Reale, versucht den Kontakt, weil die Lebensqualität oder die hängt maßgeblich von der Beziehungsqualität ab. Und das ist ein Bereich, wo man langfristig investieren sollte. Und das mit der Befriedigung und mit diesen schnellen, starken Reizen, das kennt ihr jetzt schon. Und da wisst ihr jetzt auch schon, dass es ein paar Nebeneffekte hat. Positioniert euch da einfach und nehmt Stellung dazu. Genauso wie ihr das vielleicht, wenn ihr reflektiert seid, auch bei der Ernährung macht. Oder dass ihr nämlich langfristig ja auch beziehungsfähig bleibt, langfristig gesund bleibt. Und ich glaube, der Spaß hört auf, wenn die Erektion nicht mehr da ist oder man irgendwie mit einem Partner in der Sexualität nichts mehr weiß anzufangen. Ja? Das ist, wenn die Konditionierungsprozesse so stark sind. So und da würde ich einfach diese Awareness schaffen und Leute befähigen, eben in Qualität und in die Reduktion zu investieren.
Liebe Frau Dr. Melzer, liebe Heike, das war richtig spannend. Ich habe viel gelernt. Ich glaube, die wenigsten von uns hatten Ahnung, wie es in so einer Praxis abgeht, wenn es ums Thema Pornosucht geht. Ja, die Beispiele, die du gebracht hast, waren sehr anschaulich, sehr bildlich. Das fand ich großartig. Also tausend Dank an dich. Ich wünsche dir alles Gute, viel Erfolg weiterhin. Mach wieder viele Leute gesund und glücklich.
Ja, ich freue mich auch. Es hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank. Ciao.
Das war's für heute. In 14 Tagen erscheint die nächste Folge von Ist das noch gesund? Dann wird es wieder brisant. Es geht nämlich um das Thema Mundgeruch. Also, ihr seht, uns ist vor nichts bange und euch natürlich auch nicht. Und darum abonniert uns doch bitte in eurer Podcast-App. Das kostet nichts und ihr bekommt automatisch immer die neuesten Folgen. Ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Eure Jael Adler.
Das war Ist das noch gesund? Der Gesundheitspodcast der Techniker. Alle 2 Wochen bekommt ihr hier auf dem Podcast-Kanal eine neue Folge zu hören. Welche Themen wir als nächstes behandeln, erfahrt ihr im Newsletter der Techniker. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.